Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 7. Daniel Frischknecht, was macht ein Mitarbeiterentwickler?
In dieser 6. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Daniel Frischknecht. Er ist diplomierter Coach und arbeitet in der reformierten Kirche Bischofszell Hauptwil als Entwickler von Mitarbeitenden. Daniel, mega schön, dass du heute bei uns bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich komme von Bischofszell und arbeite seit gut 30 Jahren in der Kirchengemeinde Bischofszell Hauptwil. Zuerst 10 Jahre als freiwillige Mitarbeiter, dann knapp 10 Jahre als Jugendbeauftragten und nachher jetzt die letzten 10 Jahre als Mitarbeiterentwickler. Immer nur teilzeitlich, weil ich habe seit Jahren auch eigene Mandate in verschiedenen Kirchengemeinden, wo ich Sachen übernehme. Und in einer eigenen Firma tue ich noch mit dem Schwerpunkt Kirchenentwicklung Beratungen vorne. Nebenbei bin ich im Jugendbereich vom Tennis und Fußball da lokal engagiert, mache Lager, trainiere Jugendliche und als Co-Präsident von der Rosen Kulturwoche bin ich auch im kulturellen Bereich noch da ein bisschen daheim vor Ort. Ich lebe mit meinen Kindern, die mega engagiert sind und die vielen Sachen ein Teil davon sind bei uns da im Haus, in Bischofszell. Ja, da wäre so ein Kurzabriss von meinen vielseitigen Tätigkeiten und wer ich bin.
Okay. Jetzt ist ja die Frage, vor der Jugendarbeit, wie wird man denn am Schluss Mitarbeiterin und Mitarbeiterentwickler?
Das ist eine Geschichte, die einerseits mit Kirchengemeinde Bischofszell Hauptwil zusammenhängt, aus der Geschichte dieser Kirchengemeinde und andererseits aus meinem persönlichen Werdegang. Ich habe Koch gelernt ursprünglich, Anfangs 90er Jahre. Jawohl. Und habe dann auch gekocht und bin dort schnell für die Lehrlinge zuständig gewesen. Also ich habe gewiss in mir innen gespürt auch, dass ich es mit Menschen kann und habe immer schon mehr Freude gehabt, wenn Menschen erfolgreich sind, wo ich erfolgreich machen kann, als wenn ich selber etwas mache. Und da hat sich dann auch gezeichnet in meinen ersten 10 Jahren, wo ich in der Kirchengemeinde freiwillig mitgeschafft habe. Da ist die Kirchengemeinde in den 90er Jahren, anfangs 0er Jahre, auf mich zugekommen, für einen Jugendbeauftragten zu suchen, weil sie die Stelle nicht können besetzen konnten. Und ich bin dann so ein bisschen Quereinsteiger gewesen und habe in die Jugendarbeit in einer recht fruchtbaren Zeit dürfen übernehmen. Habe aber schnell auch gemerkt, das Angebot machen und animieren, das ist nicht ganz meins. Hm. Ich habe dann weitergebildet in Coaching, Mentaltraining, Seelsorge, haben mir so ein bisschen Diplom geholt, auch noch Religionsunterricht und habe gemerkt, es macht mir Spass, wenn ich Leute befähigen kann. Und so ist das gewachsen. Und weil in der gleichen Zeit die freiwilligen Mitarbeitenden von 150 auf 300 da in selber Zeit in den Nullerjahren gewachsen ist, hat die Kirchenvorsteherschaft 2008 in einer längeren Retrette entschieden, dass sie eine Stelle arbeiten wollen, nur für die freiwilligen Mitarbeitenden zu fördern, zu schulen und im Gemeindebau so können aktiv mit reinzunehmen. Und so bin ich zu dem Mitarbeiterentwickler geworden da in Bischofszell Hauptwil und hätte eigentlich auch niemanden gegeben, wo man sich können angleichen konnte. Darum hat der Prozess ein bisschen länger gedauert, bis die Kirchenvorsteherschaft gewusst hat, was sie wirklich will und wie man das wirklich umsetzt.
Und was machst denn du jetzt wirklich? Was macht man als Mitarbeiterentwickler?
Da habe ich mich auch gefragt vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. Aber die freiwilligen Mitarbeiter haben ja zum Glück eine Dynamik und haben auch Vorstellungen. Und so ist es gewesen, dass es am Anfang vor allem auch darum gegangen ist, um sie schulen, um sie sammeln, um ihnen eine Stimme zu geben. Und mein Hauptjob im Moment ist, ich tue Teams für meine Pfarrkollegen und Diakone zusammenstellen. Ich tue sie schulen bis auf den Punkt, wo dann das Angebot anfängt oder der Kurs und übergib sie so dann am anderen Vollzeiter. Ich biete so Schulungen an zu allen möglichen Themen. Ich unterstütze Ideen von Gemeindemitgliedern, von der Basis kommen, damit die möglichst schnell, unkompliziert, in einem kurzen Weg für die Gemeinde und für den Ort fruchtbar werden. Ich bin ein Stück auch durch meine 30-jährige Tätigkeit da ein Stück Visionsträger als Person, Ideenmultiplikator, Verständnisschaffer zwischen verschiedenen Vorstellungen von Kirchengemeinde oder theologischen Arten, wie man die Sachen angehen kann. Und ich bringe vor allem auch in so einer grossen, komplexen Gemeinde, wie wir sind, Menschen zusammen, die sich eigentlich gar nicht kennen, obwohl sie in der gleichen Gemeinde arbeiten. Oder da kann zum Beispiel sein, dass man in Waldkirch, in Hauptwil und in Bischofszell Lebensmittelausgabe haben, aber die Leute kennen sich gar nicht, die dort mitarbeiten, weil sie über Kantonsgrenzen, Gemeindegebiet geht. Und da geht natürlich viel an Synergien verloren. Und das ist auch mein Job, die zu besuchen, fragen, wie es ihnen geht und sie dann auch in Verbindung zu bringen, um vielleicht sogar neue Ideen zu generieren. Natürlich gehört zum Schluss auch so ein bisschen Konfliktberatung dazu oder Einzelbegleitung in speziellen Situationen, sei das Trainungen oder Krebserkrankungen, so von freiwilligen Mitarbeitenden, die dann manchmal ein längeres Engagement brauchen und die von mir nicht so geliebten, aber auch wichtigen schriftlichen Arbeit, Konzeptarbeit, Leitlinien erstellen, Mitarbeiter alles organisieren. So, das ist ein bisschen der Umriss in der Größe. Nicht alles ist immer gleich präsent oder wichtig.
Mhm. Also darf ich nochmal nachfragen, konkret, ich bin jetzt, arbeite in der Jungschau mit, bin dort irgendwie Hauptleiter. Wie habe ich es mit dir zu tun?
Die Jungschau ist gerade ein ganz eigenes Gefäß. Die Jungschau ist eigentlich Basis von der Gemeindearbeit hier im Bischofszell seit 40 Jahren. Und die läuft immer schon traditionell ein bisschen autonom und gut. Aber mit der Jungschau habe ich insofern Kontakt, wenn der Hauptleiter mich braucht für ein Retreat oder etwas organisieren oder wenn sie für ein Lager eine Komplikation haben, weil sie zu wenig Inputs haben oder ein Thema möchten umsetzen, dann kommt er zum Beispiel auf mich zu. Oder wenn es darum geht, dass er einen Haufen neue Leiter hat, gibt ja bei der Jugendarbeit immer so ein bisschen die Schwankungen mit viel und wenig.
Oh ja.
Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht gerade 5, 6 neue leiten wollen und dann mache ich vielleicht mit denen einen Crashkurs oder einen erlebnispädagogischen Tag, haben wir schon gemacht, wo sie sich den Fragen von der Leiterschaft stellen, dass sie irgendwo auf einem gewissen, sag jetzt einmal, Niveau können einsteigen. Da ist jetzt vielleicht mit der Jungschi so, wenn ich jetzt für die Jungschi auch mache, ist, weil ich Koch gewesen bin, in der Hauslage fragen sie mich, ob ich kochen kann. Und dann coache ich sie gerade nebenbei noch und habe vielleicht noch einen Input oder so. Da ist so ein bisschen.
Okay, jetzt wenn die Jungschi auch ein bisschen Spezialfall ist, was wäre denn noch ein zweiter Fall, wo du könntest sagen, wenn ich irgendwie etwas machen möchte, wie?
Ja, also ein klassischer Fall war letztes Jahr. Anfangs letztes Jahr hat die Pfarrperson bei uns zwei Taufgespräche gehabt, also ein Einsegnungsgespräch bei jemandem eher frommen in der Gemeinde und ein Taufgespräch bei jemandem eher weiter weg von der Gemeinde, also traditionelle Kirchenbürger. Und beide Frauen haben die Idee gehabt, es müsste doch etwas geben für Kinder im Vorschulalter, also das Singen mit den Kleinen oder das Müsli-Treffen oder wie auch immer, dass man es dann heisst. Und da ist dann genau so gewesen. Die Idee hat dann die Pfarrperson bei uns in die Sitzung gebracht, mir übergeben als Mitarbeiterentwickler und ich bin dann zu diesen zwei Frauen, habe die verbunden und 2 Monate später ist so ein Müsli-Treffen entstanden. Sie haben den Schlüsselräum kurzfristig das Budget gebraucht und dann haben die zwei Frauen das gemacht und da sind auf Anhieb 10, 15, inzwischen 25 Mütter mit kleinen Kindern, die da kommen. Sie tun sich selber organisieren, trinken nachher noch einen Kaffee und ich bin einfach da dann der gewesen, wo ihnen alles gezeigt hat und geholfen hat, um sie da wie in die Gemeinde zu integrieren. Das ist so ganz ein typischer Fall, möglichst schnell etwas zu schaffen, nicht in dem Sinn, dass man ein Angebot mehr hat, sondern mehr im Prozess die kleinen Kinder schon mit auf den Weg nehmen. Und interessanterweise ist gerade bei so einem Fall ein bisschen Kirchennähe und Kirchenferne, die zusammenkommen auf einer gleichen Ebene und es gar nicht so eine Rolle spielt, bin ich jetzt, gehe ich am Sonntag in den Gottesdienst oder habe ich einen persönlichen Glauben oder nicht, sondern über das Singen von diesen Liedern und den Austausch passieren Beziehungen, die man nicht arbeiten könnte in einem Gottesdienst oder als Angestellte.
Mhm. Ah, mega spannend. Also das heisst, du bist wirklich nicht dafür da, um irgendwelche Angebote zu arbeiten, sondern du bist nur da, um in Kontakt sein mit freiwilligen Mitarbeitenden.
Genau, und es gibt immer Sachen, die schlafen ein bisschen ein oder wären so in einer Routine, kennen da vielleicht auch, bei uns war die Päckli-Aktion, hat mal gut gestartet und vor 3, 4 Jahren sind wir in einem Loch gewesen. Und Dann habe ich das Team neu motiviert, zusammengeführt, mit der katholischen Wahlkirche noch zusammengearbeitet und mit den Schülern mehr integriert. Und nachher haben wir dreimal so viel Päckchen gehabt und haben sie in der Gemeinde, in den Gottesdienst platziert. Und in der Zwischenzeit haben wir Lisma-Gruppen von Asylbewerberinnen, die Lisma das ganze Jahr. Wir haben andere, die Stofftierli sammeln. Und es ist Gemeinsache geworden. Und das ist dann wie explodiert. Und das ist dann mein Job, oder die Leute zusammenzubringen. Und etwas wieder, wo vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, mit neuen Impulsen zu versehen.
Mhm. Aber das heisst, du stehst eigentlich gar nie vorne. Wie kennen denn die, also wie lernen die Leute denn die kennen? Wie wissen sie, ich muss mich an Daniel wenden?
Ja, das ist wahrscheinlich schon, weil ich vor 30 Jahren da bin. Mhm. Und,
ja, okay.
Und im Fußballclub mit verschiedensten Generationen und Nationalitäten zusammenarbeite und im Tennisclub und in der Ross- und Kulturwoche, wo ja ein Fest ist mit 40.000 Besuchern, für Fischaufzell viel, oder? Also da lernt man sich schon auch kennen, und weil ich ja kirchlich angestellt bin, hat auch niemand Probleme mit mir über Kirche zu reden. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem gewöhnlichen Schweizer, wo da eher Tabuthema ist. Hm. Und ich glaube, so ist es. Und man kann meinen Weg nachvollziehen. Ich bin selber, wenn es geht, jeden Sonntag in der Kirche als Gemeindemitglied und will näher bei den Leuten sein. Ja, genau. Das ist, wahrscheinlich ist es da. Also wäre wahrscheinlich nicht gleich, wenn jetzt einfach irgendjemand den Job übernehmen würde. Aber das ging wahrscheinlich nicht.
Mhm. Mhm. Und ich nehme an, du bist logischerweise bestens im ganzen Team von der Professionellen und von der Behörden vernetzt, dass die auch wissen, wenn irgendetwas ist, muss ich Daniel fragen.
Genau, es ist ja so, dass wir zum Teil teilzeitlich Angestellte haben, auch bei den Mitarbeitenden, und ich leite dort den Konvent noch, also das Organisatorische und Strukturelle in der Gemeinde mit einem Teilpensum, wo zahlt ist. Und dort bin ich auch in Verbindung zu den Behörden. Also ich bin auch in den Behördensitzungen dort dabei und vertrete dort uns als Konvent und bin eigentlich bestens vernetzt.
Jetzt, du bist ja für freiwillige Mitarbeitende zuständig, wo in allen Generationen tätig sind, also von 18-Jährigen bis 70-Jährigen, werden die alle gleich begleitet?
Natürlich tut sich ein Stück weit zum Teil rein durch die Lebenssituation und das Alter unterscheiden, aber ich habe mir einmal noch überlegt, was sind die Jüngsten gewesen? Und die Jüngsten sind Kochteams gewesen, 10-Jährige, die ich Lager gekocht habe.
Wow.
Okay. Die einfach Pfeffersterne braucht. Und dann jetzt 4 junge Girls, und mit denen koche ich jetzt im Sommer schon tatsächlich, jetzt wäre es 13, das dritte Mal das Konflager, und die kochen jetzt, wow, zum Beispiel jetzt, gerade in dieser Zeit haben wir den Jugendalpha, da kochen sie jetzt allein schon. Und das sind so ein bisschen die Jüngsten. Und dort geht es auch um Spass, um Freude, um Glauben vermitteln, weil sie meinen Glauben spüren und viel mehr ihnen eine Möglichkeit geben, um sich engagieren in dem, was ihnen Spass macht. Und dann gibt es natürlich die klassischen Teams, die wir vorhin angesprochen haben. Und die Ältesten, ich glaube, der Älteste war ein Rösserleiter, 84, aber es gibt tatsächlich Leute, die sind über 70, die zum Teil schon 50 Jahre Freiwilligenarbeit machen, jetzt irgendeiner Gemeinde. Und mit denen geht es viel mehr dann auch darum, was brauchen sie noch? Und ich merke, bei denen ist es so wertvoll, die haben so viel erlebt und so viele Geschichten, sind aber aus ihrer Generation gar nicht gefragt worden, was sie erlebt haben, und da jetzt noch für Gemeinde sprachfähig machen oder in einen Seniorennachmittag oder in eine Wanderwoche zu integrieren, oder jetzt haben wir einen neuen Senioren zum Mittag, wo mit 15 angefangen und nach 5 Monaten sind die jetzt schon 30, wo sie wieder einmal neu in ihrer Generation auch können aufleben oder Leute für den Glauben oder die Kirche begeistern. Und dort ist es mehr denn das Begleiten, aber auch in einer gewissen Demut zum Wissen, ich kann von ihnen wahrscheinlich persönlich mehr lernen als sie von mir. Also ihre Lebenserfahrung ist da grösser. Und so unterscheidet sich's. Aber wie gesagt, es läuft über alle Generationen. Am wenigsten sind es so ein bisschen Familien und die in Mitte vom Leben, weil die sind meistens mit Hausbau, Ausbildungen, Familiengründen beschäftigt, ja, ja, und sind auch in der Gemeinde nicht die grösste Präsenzgruppe.
Und dann bist du mit denen unterwegs und tust ihnen auch zuhören. Und schaust auch, wo brauchen sie noch Unterstützung für ihre Aufgabe? Was wäre das richtige Werkzeug dafür, um sie zu fördern? So.
Ja, ich habe so ein bisschen für mich eine innere Datenbank im Kopf. Nicht so sehr gut verschriftlicht, aber ich versuche, alle Gespräche aufmerksam aufzunehmen. Sei es im Einkaufszentrum, auf der Straße, auf dem Markt, wenn mir Leute etwas erzählen. Und ich würde jetzt dem sagen, ich bin wie dann versuche, ein bisschen Gottes Geist Beobachter sein? Was bewegt die Menschen? Was haben sie für Talent? Was hat Gott in sie hineingelegt, wo noch gar nicht rausgekommen ist? Und dann merke ich mir da, schreibe es vielleicht auf. Und wenn ich irgendwie einen Gottesdienst habe oder einen Anlass oder eine Idee, den Leuten in denen auch. Und ich spüre, dass meistens die Leute dann von Gott schon selber darauf vorbereitet worden sind. Weil ich gehe schon sehr davon aus, dass Begegnungen und Gespräche nicht zufällig stattfinden, sondern irgendwo auch ein Stück Führung sind von Gott, auch wenn sie ganz alltäglich scheinen. Und es ist, der Erfolg liegt meistens in kleinen, aufmerksamen Begegnungen, wo sich dann etwas entwickeln kann.
Und ein Team kann sich auch bei dir melden und sagen, oh, da sind zwei Leute, haben aufgehört, hast du mir neue Leute oder wie läuft das?
Ja, das ist so ein bisschen mein Hauptnebenjob. Ich habe immer eine riesige Liste mit Leuten, die ich suche. Und weil wir so ein bisschen komplexes Gebilde haben von Gemeinde, ist das wirklich so, dass ich meine 2000 Kontakte auf dem Handy strapaziere und auch einfach klassisch mal anfragen für Sachen. Jetzt brauchen wir zum Beispiel für den kommenden Alpha-Kurs Kochteams noch. Wir brauchen verschiedene Teams, Kigo braucht Leute. Und das ist dann schon auch mein. Und dann telefoniere ich ab. Und da gibt es auch nichts Verschöneres. Da kann durchaus sein, dass du 50 Telefon machst und eine Zusage hast. Aber ich muss die 50 Telefon machen. Wobei ich ganz klar würde festhalten, dass die 49 nicht für Katz sind, sondern es sind auch 49 gute Gespräche, Feedbacks für die Gemeinde, vielleicht andere Sachen. Und so weiter. Aber es ist ein Knochenjob und auch nicht jetzt der attraktivste Muheim, die vielen Telefone zu machen, wenn man Leute mal sucht. Aber da kommen jetzt wirklich auf mich zu und ich mache das dann.
Also ich finde, es klingt auch mega sinnvoll, dass man eine Person hat, die genau für das zuständig ist. Und gleich, als ich mir so überlegt habe, wie wäre denn das, wenn wir das bei uns in der Kirchengemeinde hätten, habe ich mich gefragt, funktioniert denn das, wenn du sozusagen einfach der Vermittler bist, aber vielleicht selber im Angebot gar nicht präsent bist? Also so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich frage mich einfach die Leute an, die ich schon kenne, und ich kann sie anfragen, weil ich kann sagen, hey, ich bin dann auch dabei. Also so die Beziehung, wie setzt bei der Beziehung an, und weil ich auch im Angebot präsent bin, wird es eher so sein, dass Leute dann auch mitmachen. Aber offensichtlich funktioniert das bei dir, ohne dass du dann nachher im Angebot auch dabei bist.
Ja, es ist eine längere Aufbauphase natürlich, und man kennt dann auch so ein bisschen die Gemeinde und den Groove der Gemeinde. Natürlich, das, was du jetzt so beschreibst, das gibt es bei uns auch. Also sowohl der Diakon als auch die beiden Pfarrpersonen oder die Jugendarbeiterin haben ihre Kontakte und bauen die genauso, wie du sagst, aus der Beziehung auf. Aber oftmals fehlt dem vielleicht noch ein entscheidendes Puzzleteil oder irgendjemand, der noch eine gewisse Fachkompetenz mitbringt, und dann kommen sie dann zu mir, um das zu ergänzen. Wenn ich etwas mal aufstelle, dann muss ich eben die Leute auch noch so zusammenbringen. Und das funktioniert eigentlich gut. Gerade bei Schulungen oder Kurs, da muss ich nicht da vorne stehen. Also nur zum Begrüßen. Da tue ich meistens eine Schulung oder einen Kurs aufbauen. Ich tue alles parat legen, vom 9 bis zum Stift, bis zu der Flipchart oder was denn halt wollen für Illustrationsmaterial. Und suche mir auch über die Freiwillige, die den moderiert. Also macht den nicht einmal ich, weil da können sie gerade auch üben. Und da machen sie gern. Und dann habe ich nur noch eigentlich noch die Rechnung von der Referenten auf dem Tisch. Und wir hatten so einen Ehe-Morgen gehabt, am 11. November. Und da habe ich einen anderen Termin gehabt. Und dann konnte ich unkompliziert jemandem sagen, wirst du begrüßen. Und die haben das super gemacht. Und die Küche ist auch selber gelaufen. Also es hat auch wieder da zu tun, sie haben ja diese Beziehung, sie verstehen es. Und sie haben nicht die Erwartung, dass ich jetzt, wie ich es bei den Pfarrpersonen manchmal erlebe, dass die Leute noch die Erwartung haben, dass die Pfarrperson dann dabei ist, oder? Das ist bei mir nicht. Aber ich kann auch verstehen, dass man gerne mitschafft und dann mit dem Angestellten da zusammen machen. Also das ist auch kein Problem, ja, genau.
Jetzt sind wir eine sehr, ja, ich würde sagen, eine grosse Kirchgemeinde. Und die Frage stellt sich ja, ab welcher Grösse braucht es einen angestellten Mitarbeiterentwickler?
Ja, meine Überzeugung ist, dass jede Kirchengemeinde, egal wie gross oder klein das sie ist, eine Person braucht, die 100% Ansprechperson ist für die freiwilligen Mitarbeitenden. Für mich ist das nicht eine Frage von der Grösse oder vom Zahlen oder nicht. Ich könnte mir meinen Job in einer ganz kleinen Gemeinde auch vorstellen auf freiwilliger Basis. Ich glaube auch nicht zwingend, dass es eine angestellte Person sollte sein, die sonst schon in einer Rolle, in einer klaren Rolle ist, wie eine Pfarrperson oder Diakon, weil es einfach sehr sensibel ist auch, mit Freiwilligen zu arbeiten, die dann gleich auch personenorientiert sind. Und ich denke, eine Gemeinde sollte jemand haben, wo Ansprechperson ist, im Sinn, die unbezahlbare Arbeit von diesen Freiwilligen verdanken, wertschätzen, sie anzulassen und sie zu betreuen. Und was mir auffällt, ist, egal, jetzt mache ich nicht einmal einen Unterschied zwischen grossen und kleinen Gemeinden, wie viel freiwillige Mitarbeitende in Gemeinden ungenügend betreut oder wenig wertschätzt behandelt werden. Und da geht so viel Potenzial verloren. Und wenn mal Leute weg sind, wenn sie dann sogar noch enttäuscht weggehen, die bringt man fast nicht mehr zurück. Ja. Ja. Und von dem her finde ich es eigentlich wie ja, ein Muss. Und es braucht so wenig, um sie bestangen zu behalten. Sie möchten gern gehört werden, sie möchten vielleicht auch mal gefragt werden, gibt es eine andere Form von Anerkennung oder Dank als jetzt ein Blumenstrauß oder eine Karte? Gibt es eine andere Form als von einem grossen Fest? Und es sind so wenige Sachen. Und wenn man da ein bisschen jemanden hat, der Beziehungen kann spüren und ein offenes Ohr hat, dann ist das ein unglaublich wichtiger Dienst in jeder Gemeinde. Also von dem her, für mich ist klar, es braucht eigentlich jede Gemeinde jemanden, der das macht.
Okay.
Ja, ich habe jetzt gleich zu dem noch schnell eine Rückfrage. Und zwar, ich habe das Gefühl, in verschiedenen Gemeinden ist es so, dass einfach die zuständige angestellte Person für das Angebot, also zum Beispiel Konflager, Pfarrpersonen und Jugendarbeiter, die das zusammen leiten, sind dann zuständig dafür, dass auch die freiwilligen Mitarbeitenden sich wertgeschätzt fühlen, dass es noch ein Dankesessen gibt nachher und man mit denen so unterwegs ist. Also dass das wie einfach über die Person läuft, die eh schon von angestellter Seite her drin ist. Was würdest du sagen, ist der Vorteil, wenn man das sozusagen an eine externe Person knüpft oder einfach eine zusätzliche Person, die für alle die Freiwilligen in der Gemeinde noch zusätzlich zuständig ist?
Es ist natürlich ein bisschen ein Kulturwechsel, wenn man es anders macht oder so wie wir. Und da geht auch nicht auf Anhieb und gewisse Teams funktionieren auch anders. Aber ich habe gerade bei euch in einer Episode die letzte noch gehört von dem Prozessartigen und weniger in Angebot denken. Und das denke ich mir, das passt sehr gut für die Freiwilligen. Also ich habe ein klares Konzept von der Geburt bis zum Tod für jedes Gemeindemitglied. Und ich glaube, in jedem ist etwas, wo Gott reingelegt hat, das einzigartig ist für den Ort und nur die Person kann auslösen. Und vielleicht ist es nicht einmal furchtbar nur für Kirchengemeinden, sondern eben für Sachen von der Stadt oder von Vereinen. Und ich glaube, eine neutrale Person hat eine größere Objektivität für den Prozess. Und ich erlebe in den Gemeindeberatungen oft, dass freiwillige Mitarbeitende kommen und gehen und nur mit dem Pfarrperson oder mit dem Diakon zusammenarbeiten. Und das finde ich einfach nicht ganzheitlich denkt und auch nicht für Gemeinde gut, weil es kann doch nicht sein, dass ich eigentlich meine Begabung nur einer Person zur Verfügung stelle und nicht eigentlich einer Gemeinde. Und da machen sie natürlich nicht, wenn man sie fragen würde, aber sie machen es eben gleich, wenn man es beobachtet. Und ganz schwierig wird es dort, wo größere Gemeinden sind, wo verschiedene Pfarrpersonen sind, vielleicht sogar noch mit theologischen unterschiedlichen Richtungen, wo den Leute fast das Gefühl haben, nein, für den arbeite ich den gar nicht, aber für den schon.
Ja,
und,
genau.
Und ich würde denen so einen Dank und ich will ein Mittagessen und bei uns ist es wie klar, das ist ein Fluss und in den Mitarbeiterpapier ist auch klar geregelt, der verabschiedet den auf dieser Stufe, wird er so verabschiedet und auf der da. Das klingt ein bisschen technisch, aber das hat sich einfach bewährt und es gibt keine Misstöne, ich bin zu wenig oder habe zu wenig bekommen und so weiter. Und ja, von dem her glaube ich, ist es ein Vorteil, wenn man es gesamtgemeindlich anschaut, weil sonst, wenn eine Person wegbricht, brechen sonst unter Umständen auch zu viele Personen weg.
Ja.
Und am Schluss möchte ich ja nicht Mitarbeitende haben, sondern ich möchte Gemeindeglieder, die auch in den Gottesdienst kommen und der Gemeinde, sage ich mal, ihre Begabung zur Verfügung stellen und nicht, du bist nur gut, wenn du mitschaffst oder so. Das Mitschaffen ist dann einfach irgendein Teil von dem Weg, oder?
Ja. Und das heisst, das verändert dann eigentlich auch, also jetzt beim Beispiel Konflager, wie ich Leute anfrage, also sich nicht schaue, wie kann ich möglichst genug Leitende finden für das Konflager, sondern wo sind die Leute, die jetzt rum sind, am besten eingesetzt? Und dann ist es vielleicht das Konflager, aber ist es vielleicht auch nicht. Also es ist dann auch weniger angebotorientiert.
Genau, es gibt viele Gespräche, wo ich die Leute auch sage, ich finde, da wäre kein guter Ort für dich, um dich weiterentwickeln oder zum helfen. Das sind ein bisschen andere Formen von Gesprächen. Meistens sucht man ja Leute, oder gerade beim Konflager ist es so, dass ich immer wieder mal auch sage, ich glaube, du hast es jetzt gesehen nach 5 Konflager helfen, weil andere dann sagen, ja, aber du kannst dich die nicht schicken. Aber meistens sind es Gefäße, wo sie sich besser können weiterentwickeln, wo sie ihre Begabung mehr können reingeben. Ja, gerade eine junge Frau, die jetzt 29 ist, ein Gespräch gesagt, die hat jetzt 15 Jahre drei Jugendarbeit gemacht, seit sie selber im Konf war. Und dann hat gesagt, hey, aber jetzt wäre es doch Zeit zum Wechseln. Mal irgendetwas loslassen, etwas Neues. Und die macht jetzt beim Alpha, beim Erwachsenen-Alpha macht sie eine Gruppenleitung und Seminarleitung. Und nicht, dass sie in die Jugendarbeit nicht willkommen ist, aber wenn es keinen Raum gibt für Neue, dann wird es auch dort schwierig, dass sich die Leute können entwickeln können. Und dort muss man halt manchmal auch sagen, du, wäre es nicht gut, darüber reden, gibt es etwas anderes, wo geeigneter ist. Ja. Auch da ist eine Sache, die am Anfang schwieriger war, aber jetzt wissen Sie, wenn der Daniel anruft, es kann sein, dass er auch eine Frage hat oder etwas möchte reflektieren. Und sie schätzen es auf die Länge, auch da wieder, im Prozess schätzen sie es, auch wenn sie manchmal am Anfang vielleicht nicht happy sind.
Jetzt in einer Episode mit Thomas Bucher von Hirzebach hat er erzählt von dem Konzept von Gartengespräch, wo man wie eine Art nicht sagt, oh, da brauchen wir jemanden, willst du das machen, sondern wo man von den Leuten ausgeht und sie fragt, wo würdest du, was sind deine Interessen und Fähigkeiten? Kannst du mit dem Konzept etwas anfangen?
Ich bin in einer Kirchengemeinde eingeladen gewesen, die hat mir das Konzept gezeigt und ich habe es tatsächlich auch schon gelesen von Hirzebach und auch Marcel Grob auch, glaube ich, schon mal ein bisschen darüber geredet und ich finde es eine sehr gute Idee. Ja. Ich würde wie vieles, ich könnte es nicht verallgemeinern oder sagen, es ist das Einzige oder das Richtige. Es hat auch manchmal mit der Größe vom Ort zu tun oder mit wie bekannt ist man mit den Leuten, die man anspricht. Aber grundsätzlich sehe ich es genauso. Zuerst lasse ich an, ein echtes Interesse an der Person, was bewegt sie und dann zusammen überlegen, wo könnte man sie integrieren in der freiwilligen Mitarbeit. Ja, da kann ich so voll unterstützen, das Konzept. Ich finde, das andere darf auch sein, dass man Leute einfach sucht für irgendetwas, dass sich so auch Leute treffen lassen, aber ich finde es ein gutes Konzept, ja.
Also man muss in einer Art beides, man muss ja manche Jobs, muss man einfach jemanden haben. Genau. Wenn das Konzept von Jugendalf oder von einem Alpha-Kurs oder von einem Glaubenskurs ist, dass man zusammen isst, dann brauchst du einfach jemanden für die Küche.
Genau.
Also ja, dass man dort wieder eine Art beide Konzepte im Kopf hat, aber eben beide und nicht nur probiert, jemanden zu finden, der einen Job, den es schon gibt, ausfüllt. Jetzt, mir nimmt noch etwas Wunder. Du bist schon ziemlich lang im Geschäft. Und ich kann mir vorstellen, in diesen 30 Jahren oder 20 Jahren, je nachdem, wo du anfangen willst, ansetzen, da hat sich doch ziemlich viel verändert. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was hat sich beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert?
Ja, ich weiß noch, als ich als Jugendbeauftragter 2002 angefangen habe, habe ich 4 Mailadressen und 2 Handynummern gehabt. Und habe noch einen Brief geschickt zum Sitzung einladen. Das war natürlich 10 Jahre später nicht mehr gewesen, aber auch, als ich die Mitarbeiterentwicklung still angefangen habe, da war noch so ein bisschen Facebook-Zeit gewesen. Und ich würde wie mit dem auch ein bisschen sagen, so rasant, wie sich in den letzten 20 Jahren die digitale Welt entwickelt hat oder verändert, so schnell verändert sich auch die Kirche, aber die Kirche ist unmöglich so schnell beweglich, weil sie einfach eine träge Organisation ist, wenn ich nicht unbedingt einfach nur schlecht finde. Aber in der Mitarbeiterentwicklung schaffst du vor allem mit den Menschen und denen sind die Strukturen nicht so zuvorderst. Und als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, ist es klar gewesen, sie wollen Schulungen. Und dann habe ich Schulungen gemacht, Kochkurs für Lager, Lektorenkurs, Seelsorge, Prophetiekurs, Hören auf Gott und so Sachen. Und die sind voll gewesen und da sind viele gekommen. Oder ich habe auch Veranstaltungen gemacht für Hauskreise. Da haben wir recht viel gehabt, über 200 Leute in Hauskreisen in Spitzenzeiten und die haben gerne Seminare über AT oder NT und biblische Themen, Ethikkurs. Und dann ist im Internet hat sich wahnsinnig viel verändert in den Mitte 10er Jahren, wo viel mehr gutes Material auf YouTube oder anderen Kanälen sichtbar geworden ist. Und da sind die Schulungen zumal nicht mehr so gefragt, weil die Leute sind auf einmal schon geschult gewesen oder haben in ihren Interessen eigentlich die Fachkenntnis schon gehabt oder Bibelstellen intus. Okay. Aber sie haben die Kultur nicht gehabt von der Gemeinde oder was heisst, vom Digitalen ins Analoge oder mit Menschen. Und dann hat es mehr es Begleitung braucht oder ich habe dann gemerkt, es ist immer mehr in den letzten 2-3 Jahren so geworden, dass ich in dem Projekt Schulen. Also, dass ich, wenn Leute kommen, wenn ich nochmal den Müsli treffe und ganz am Anfang nehme mit diesen zwei Frauen, nicht eine Schule gemacht, wie macht man was, sondern schaue, was können sie, was bringen sie mit und einfach noch die fehlenden Puzzleteile dazu tun. Da hat sich sehr verändert. Das heisst auch, dass man ein bisschen flexibler muss selber sein, mehr aus dem Kopf machen und das ist jetzt ein bisschen im Schulungs- und Gemeindebaubereich hat sich so verändert. Und was sich auch sehr verändert hat, von Corona, das war nochmal ein riesen Booster gewesen. Die Leute machen nicht mehr einfach etwas, wo ihnen keinen Spass macht. Und sie machen auch nicht mehr etwas, weil sie es jetzt 10 Jahre gemacht haben. Corona hat wie gezeigt, ich kann gut aussteigen. Und da sind auch sehr viele Leute weg und ausgestiegen, die eigentlich schon 10 Jahre innerlich hätten wollen aufhören. Und die wieder zu gewinnen, auf eine ganz andere Ebene, das ist Les. Und es hat jetzt einfach so sich verändert, dass ich viel Teams ganz kurzfristig zusammenstelle oder mithelfe. Und die Leute sind kurzfristiger unterwegs. Und das heisst, wenn ich jetzt für den Sonntag eine Velopris-Band aufstellen muss, dann ist die Chance, sage ich jetzt einmal, für mich fast bei 100%. Wenn ich sie aber für in einem Monat brauche, dann sagt mir niemand zu. Oder? Und das hat sich verändert. Braucht eine viel größere Gelassenheit und ein Vertrauen in Gott, dass er die richtigen Personen in kurzer Zeit zeigt. Das ist so ein bisschen Veränderung.
Wow, okay.
Und das ist auch ein Argument, dass es so einen Job braucht, weil der Job kann ich als Diakon oder Pfarrperson, die muss planen, die eine gewisse Planungssicherheit braucht, bei gewissen Gefällen, das kann ich gar nicht leisten, oder? Dann am Abend noch 4 Telefone machen. Also sprich, Beziehungen und Netzwerk und Beziehungspflege ist noch wichtiger geworden als vor 10 Jahren.
Und nicht mehr zuerst Kurs und dann arbeiten, sondern zuerst arbeiten und dann individuelle Förderung.
Ja, genau so könnte man es zusammenfassen.
Okay, das ist aber interessant. Das stellt aber die Kirchgemeinde vor Recht. Gut, eben dann wären wir wieder bedankt, dass du sagst, es sollte eigentlich jede Kirchgemeinde eine Mitarbeiterin, Entwickler oder Entwicklerin haben. Dass jede Kirchgemeinde dort individuell muss können reagieren und auf die Leute eingehen.
Ja, es ist eben spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott hat die Zeit vorbereitet. Bei uns jetzt auch, weil wir haben vor gut 10 Jahren verschiedene Konflikte gehabt. Die Kirchengemeinde, auch im Bereich, wie verstehen wir Seelsorge, wie verstehen wir Gottesdienstmoderation, wie verstehen wir Theologie, wie verstehen wir prophetisches Dienen oder was sprechen wir aus, was nicht. All diese Themen. Und er hat auch 2-3 Leute gehabt, wo das gar nicht mehr so gesehen. Und da hat uns hier bewogen, mit der Mitarbeiterentwicklungsstelle zusammen gute Leitplanken machen. Und das sind dann partizipative Wege gewesen, wo bis zu 30 Leute am Tisch gewesen sind, wo verschiedene Vorstellungen von Seelsorge hatten und in einem 2-jährigen Prozess ein Papier erschaffen. Und das Gleiche für Gottesdienst oder prophetisches Dienen, wo grosse Projekte gewesen sind. Und ich habe da schweizweit mit verschiedensten Gemeinden, die ähnlich unterwegs sind wie wir im landeskirchlichen Bereich oder grossen Freikirchen, wo ich gewusst habe, die haben das Thema ein bisschen auf dem Herz oder Kompetenz gefragt um Material und das zusammengefasst. Und jetzt, genau in der heutigen Zeit, wo alles so schnell geht und manchmal auch man fast nicht kontrollieren kann, hilft uns, dass wir die Grundlagenpapiere haben, weil wir stützen auf die. Also man kann nicht einfach kommen und machen, was man will, sondern die grossen Leitplanken, die sind gesetzt. Aber ich glaube, heute so Papier erarbeiten wäre mega schwer, aber das hilft uns, oder? Und da gibt auch eine Sicherheit, gerade für unsere Pfarrpersonen, weil mir ist es wichtig, eine gute Theologie zu haben, und da sind sie die Spezialisten, und oftmals kann man nicht in 5 Minuten Gespräch gut theologisch argumentieren, und dann können wir auf die Papiere zurückgreifen.
Ja. Jetzt, was ist für dich das Schönste an deinem Job, und umgekehrt, was ist das Strengste an deinem Job als Mitarbeiterentwickler?
Also das Schönste ist für mich, wenn ich sehe, wie Leute aufgehen und Freude haben an dem, was sie machen und sich rufen lassen. Und am meisten Freude habe ich ab Kindern, die einfach probieren. Das ist für mich immer auch selber ein Bild. Bleib ein Kind Gottes, Daniel. Bleib ein Kind Gottes und mach es mit Freude und lass dich herausfordern. Und da helfen sie mir, meinen Glauben immer eigentlich ein Stück brennend zu behalten. Und das Zweite, was mir so freut, ist, gerade mit Leuten, die 50, 60, 70 sind, die wiedererweckt werden im Inneren und merken, die Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Und ich habe es gelebt, aber ich will nochmal in den Reich Gottes investieren. und hat ein Anliegen für andere Leute und mit denen etwas zu entwickeln, das finde ich, das ist unglaublich beschenkt. Für mich ist es wie, wenn verlorene, die zwei verlorenen Söhne, wenn der Jünger zurückkommt oder die Tochter oder wie man es dann will sagen, und sie wissen, die Welt hat nicht das gehalten, was sie mir versprochen hat vor 40 Jahren. Aber es gibt doch noch ein Reich, wo wir unterwegs sind zusammen und dort möchte ich noch investieren. Hm. Ja, da freut mich enorm. Was mir weniger Freude macht oder was ich das Strengste finde, hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Person zu tun, ist, nicht alle haben mich gerne, wir haben jetzt nicht so über Probleme geredet, aber es gibt natürlich auch so, die Leute, die mögen mich nicht oder bin ich nicht sympathisch und dann kann es gut und gerne auch sehr persönlich werden und da gibt es auch manchmal gar nicht so schöne Briefe oder Mails und da kratzt dann schon recht, wenn es dann gerade auch manchmal gemeint Mitglieder sind, wo du eigentlich schätzt, wo schon jahrelang da sind und so ein bisschen der Gegenwind, wo dann oft an der Person festgemacht wird, weil es halt ein Job ist, wo du sehr exponiert bist, das tut manchmal weh. Also ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten kostet. Wenn mal etwas nicht erfolgreich ist, da stört mich eigentlich nicht groß, oder? Aber so die zwei Seiten.
Aber quasi Leute, die reden kann, wieso wollt es da mir reinreden denn? Oder was sind denn das für Sachen?
Ah nein, es ist ja, ich meine, das Krasseste, was ich mal bekommen habe, ist, geh doch wieder zurück in die Küche, du kannst auch die Leute glücklich machen. Einfach oder sagen, mich theologisch nicht ernst nehmen und so, aber ja, es sind mehr.
Ah so, okay.
Meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch eine Frustration aus dem eigenen Leben, die sich dann herauskristallisiert, weil ich gehe gerade auf die Leute zu, sofern sie einen Namen geben, und merke, dass dann meistens mit der eigenen Lebenssituation oder Geschichte dann auch zusammenhängt, wo sich an mir dann spiegelt und genau da.
Gut. Jetzt nehmen wir noch etwas Wunder. Du bist ja nicht quasi von der Kantonalkirche oder so gezahlt. Wie wird deine Stelle finanziert?
Meine Stelle ist zu 100% spendenfinanziert.
Okay.
Also auch nicht von Steuergeldern. Da hat es 2008 einen dreijährigen Prozess gegeben von einer Arbeitsgruppe, die geschaut hat, macht man einen Verein, was verdient die Person? Und dort hat man dann gemerkt, dass man unbedingt möchte, dass die Person die gleichen Ansprechpersonen und Chef hat, also sprich in der KIFO, bei uns auf Kirchenvorsteherschaft integriert ist, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, wie es bei Vereinen schon gegeben hat. Wenn ein Verein auf der einen Seite und Kirche auf der anderen Seite ist.
Also Förderverein meinst du?
Ja, zum Beispiel ein Förderverein, ja, genau. Ja. In guten Zeiten geht das immer, aber man hat einfach in der Analyse gemerkt, dass es auch viele andere Beispiele gibt.
Genau.
Und dann hat es, was man auch wollte, ist einen Punkt setzen, man gesagt, wenn die freiwilligen Mitarbeitenden so etwas überkommen, und das sind hier etwa 300 gewesen, dann sollen die Stelle auftragen. Das ist wie ein Commitment von ihnen zu dieser Stelle. Und das hat eigentlich auch funktioniert. Sie ist auf 50% taxiert worden, ist dann die ersten 6 Jahre 35% von den Spendengeldern. Also das habe ich gewusst, wenn ich mich anstellen lasse, du kommst nur so viel Prozent über, wie Geld da ist. Und seit 2018 ist sie jetzt 50%. Also, und der Lohn ist genau gleich angesiedelt wie bei der Diakonie. Also sprich, ich habe nicht einen kleineren Lohn. Da ist der Kirchenvorsteherschaft auch wichtig gewesen. Ja, da ist es, so bin ich angestellt und zahlt.
Und funktioniert auch finanziell, dass die Leute, die dann eben von dem profitieren, dann auch den Mut haben, sagen, oh, ich zahle da auch etwas?
Die Kirchenvorsteherschaft hat da gut eingerichtet. Wir haben so verschiedene Projekte, 11 Projekte in der Gemeinde, die wir unterstützen. Und eines davon ist eben die Stelle. Es ist schwieriger, zum Geld reinzuholen. Für etwas, was in der Schweiz ist, als im Ausland, da ist es so. Und es ist auch ein bisschen schwierig, da aufrechtzuerhalten, weil wir jetzt auch da in eine neue Zeit reinkommen, wo die Leute nicht mehr so im Gottesdienst sind. Das Spendenverhalten hat sich ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr so, dass man einfach automatisch Kollekte gibt. Und da gibt es so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist schon so. Und es ist nicht ganz einfach, obwohl wir gut aufgeleist sind, ja. Aber es kommt immer noch rein, weil sonst wäre ich, es ist klar, wenn es nicht mehr reinkommt, bin ich weg. Also im Sinn, dem wird mir gekündigt oder so. Ja. Man hat zwar ein Kessel, wo ein Jahr lang Übergang garantiert, das ist auch so, dass man auch gut etwas Neues finden kann. Ja.
Okay.
Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Mir gibt Hoffnung für die Kirche Jesus Christus. Und zwar, es ist für mich das Bild, er liebt seine Kirche, oder auch gesagt, der Liebe so sehr. Egal, ob er jetzt ein bisschen unvorteilhaft unterwegs ist oder auch ein bisschen zerstritten in der Welt steht, das spielt für ihn keine Rolle. Und die Liebe, die er durch den Heiligen Geist immer wieder führen blicken lässt, die einzelnen Menschen, wo unglaublich viel kleine oder größere Aufbrüche passieren von Menschen, die plötzlich da stehen, im Herz von dem Gott ergriffen sind. Und da gibt mir die Hoffnung. Und es ist für mich wie das Privileg, solche Aufbrüche dürfen, wie zu unterstützen, zu sehen als Geburtshelfer oder Coach, weil ich weiss, Gottes Liebe wird kein Ende haben, wird es auch nie ein Ende haben, dass Leute sich wieder rufen lassen, um für die Kirche einzustehen. Und das ist meine Hoffnung und daraus schließt sich für mich der letzte Wunsch, dass man vielleicht ein bisschen weniger tun und vielleicht dem Gott ein bisschen mehr Raum gibt, dass er Leute rufen und wirken. Ich glaube, da kommt zum Teil ein bisschen besser.
Okay.
Sehr cool.
Super. Daniel Frischknecht, merci vielmals, dass du mit uns geschwätzt hast. Dankeschön vielmals.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Es sind wie eine Art drei Sachen, wo ich nochmal kurz darauf eingehen möchte. Das eine, das hat mich wirklich extrem beeindruckt, dass der Daniel Frischknecht auf die Ahne geht und sagt, jede Kirchgemeinde sollte jemanden haben, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich ist. Also nicht unbedingt eine Anstellung, aber jede Kirchgemeinde braucht einen Mitarbeiterentwickler. Das ist also eine steile Aussage.
Es ist sehr radikal, ja.
Ja, aber ich befürchte, er hat nicht Unrecht. Das zweite, was mich extrem beeindruckt hat, ist, was er noch erzählt hat über die Veränderung in den letzten Jahren. Früher quasi, und das beobachte ich auch in der Jugendarbeit tatsächlich, früher ist man in einen Schulungskurs gegangen, dann hat man einfach mitschaffen. Und heute will man mitschaffen und dann nachher will man gecoacht werden. Wir haben es ja schon einmal gehabt von Daniel Im. Kannst du dich erinnern an deren Episode, wo er sagt, Menschen lernen zu 10% durch formelle Schulung, 20% Coaching, 70% selber tun. Also quasi, da hat sich auch sehr viel verändert. Und sie, in seiner Kirchgemeinde, dort tun sie dem Rechnung tragen, dass man auf die Leute eben individuell reingeht und sie nicht einfach in den Kurs schickt. Und das Dritte, was nur so beiläufig ein bisschen zur Geltung und zum Ausdruck gekommen ist, das hat mich schon beeindruckt. Seine Stelle ist nicht irgendwie ausgeschrieben worden, sondern er ist schon dort gewesen, schon sehr engagiert gewesen. Er hat schon immer mitgemacht quasi und dann ist er angestellt worden. Also das Konzept, dass man ein Konzept erarbeitet und dann jemanden anstellt, war jetzt auch da nicht so gewesen, sondern wahrscheinlich ist das etwas, was in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen häufiger wird passieren. Nicht, dass man eine Stelle ausschreibt, sondern dass man jemanden, der schon engagiert ist, der schon vernetzt ist, dann auch anstellt.
Mhm, ja.
Weißt du mitgenommen?
Mich hat das gerade ein bisschen, ich habe mich gerade ein bisschen ertappt gefühlt, wo er gesagt hat, es ist wirklich wichtig, dass man eine zuständige Person hat, die extern ist, also wo nicht die Person ist, die eh schon das Angebot begleitet, sondern jemand, der wirklich in der Gemeinde zuständig ist, nur für die freiwilligen Mitarbeitenden. Es hat mir sehr eingeleuchtet, wie er das begründet hat. Also, dass man halt wirklich die Entwicklung von diesen Leuten im Blick hat und ein bisschen einen grösseren Horizont hat, als nur, ich muss jetzt die Angebote können stemmen. Und das gibt ja dann auch den zuständigen Leuten, die die Angebote, einfach den Rahmen der Angebote schaffen, mehr Freiheit oder mehr Kapazität, um sich wirklich um die Angebote zu kümmern und nicht noch immer auch noch die Leute begleiten. Also ich glaube, es ist ja auf beide Seiten ein Gewinn. Und ich merke schon, dass ich bis jetzt das nicht so ganz so gesehen habe. Eher noch Tendenz gehabt, zu sagen, hey, es ist einfach, die Leute sind zuständig für die Freiwilligen, die eh schon in diesem Gefäß drin sind.
Ja.
Und es hat mir jetzt schon eingeleuchtet und ich muss mir schon ein bisschen die Frage stellen, was heisst das jetzt für unsere Gemeinde?
Ja, ja. Also eben, dass nicht der Hauptleiter oder die Hauptleiterin für die Leute zuständig ist, sondern jemand anders, also für die Entwicklung. Ja, also das war eine richtig spannende Episode gewesen. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben seit neuerem ein Newsletter, wo man abonnieren kann, wo man dann eine Mail bekommt, wenn die neue Episode rauskommt. Ist jetzt in dem Fall eben mit Daniel Frischknecht. Und wo in der Mail steht, um was es geht, dass man sich orientieren kann und weiss, die neue Episode ist draussen. Gut, dann ist das jetzt also gewesen. von der Episode 7 in Staffel 6 mit Gästen, das mal mit Daniel Frischknecht, von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten. Give me your love.